Sag mal, Britta, bist du auch so aufgeregt?
Ja, total, total. Wir nehmen diese Folge nämlich live im Museum auf. Also wir wurden eingeladen, die Sammlung wird vor Ort anzuschauen. Und hier gibt's richtig viel zu entdecken. Wir freuen uns riesig drauf.
Ja, und wir sind gerade voll in unserem Kunst-Nerd-Modus angekommen und hoffen, es kommt rüber. Aber lass uns zuerst mal die Sammlung Würth vorstellen. Sie hat nämlich eine spannende Geschichte, die uns unter anderem auch in die Schweiz führt.
Ja, genau. Hinter der Sammlung steht nämlich Reinhold Würth, der Schraubenkönig aus dem Schwäbischen sozusagen. Der hat in den 1970er Jahren angefangen, Kunst zu sammeln. Und was damals eben mit einzelnen Werken begann, ist heute eine der größten privaten Kunstsammlungen Europas.
Und was ich daran besonders finde, die Sammlung ist nicht im klassischen Sinne ein abgeschlossenes Museum. Sie ist gewachsen und wächst immer noch, also parallel zu einem Unternehmen und parallel zu einer Biografie.
Ja, und ich finde, es geht hier nicht ausschließlich darum, kunsthistorische Meisterwerke zu sammeln, sondern auch um den persönlichen Zugang zur Kunst.
Und was daraus eben entstanden ist, so. Also man kann das eigentlich als eigenes Würth-Museumsnetzwerk beschreiben.
Ja, voll. Und natürlich mit verschiedenen Standorten. Also wir sind jetzt heute in Deutschland, aber eben auch in der Schweiz gibt es Standorte, Italien, den Niederlanden, ja, und noch ganz vielen anderen Orten in Europa. Und die Idee dahinter ist ziemlich klar, Kunst soll allen zugänglich sein. Also nicht nur einem Fachpublikum, sondern eben allen. Und das finde ich wunderschön, weil die Eintritte in die Museen alle gratis sind.
Das finde ich einfach wunderbar. Also ein großes Dankeschön an Herrn Würth. Und hier heute in der heutigen Folge von Kunst und Knackig schauen wir uns den Hauptstandort an. Der ist in Künzelsau-Geisbach. Und das ist in der Nähe von Heilbronn, um das so ein bisschen einzuordnen. Und hier gibt es auch schon verschiedene Museumsgebäude und einen Skulpturenpark.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir befinden uns gerade im Museum Würth 2 und laufen durch die Ausstellung Fokus, neue Blicke auf die Sammlung. Die Sammlung reicht von der klassischen Moderne bis heute, also der zeitgenössischen Kunst. Jetzt werden wir dann gleich mit euch durch die Ausstellung laufen und euch erzählen, was wir gerade sehen. Aber also keine Angst, das geht jetzt nicht 5 Stunden, auch wenn wir das wahrscheinlich locker hinkriegen würden. Wir werden
Ja.
für euch ein paar wenige Werke auswählen. Ja, und danach gibt es ein Interview mit der Co-Kuratorin und der stellvertretenden Direktorin des Museums. Mit Frau Dr. Elsen tauchen wir dann noch etwas tiefer in die Kunst ein.
Die Ausstellung ist aufgeteilt in einzelne Themengebiete, wie zum Beispiel Abenteuer der Malerei oder Zwiegespräche zwischen Geometrie und Figuration. Und auch hat das Sehen ein Geschlecht, also Male Gaze, Female Gaze. Also in jeder Koje oder in jedem Abschnitt wird eine Frage gestellt.
Ja, wir haben Fragen wie, schauen Männer anders als Frauen? Was ist der Unterschied zwischen Sehen und Erkennen? Oder ist Kunst politisch?
Und hier direkt am Eingang, kaum dass wir reingekommen sind, schauen wir schon auf so zwei riesige monumentale Bilder. Wow. Das Thema Malerei findet sich hier ganz toll und perfekt und vielleicht aber auch unerwartet wieder. Denn da hängt zum Beispiel ein riesiger Graupner. Toll. Ich liebe seine Kissenbilder. Also etwas genauer für die Zuhörenden. Gotthard Graupners Bilder ragen immer ein bisschen in den Raum hinein. Dieses hier ist von 1986 und gehört zu seiner Serie der sogenannten Farbraumkörper. Damit man sich das genauer vorstellen kann, er unterfüttert die Leinwand mit so einer Synthetikwatte und dann trägt er Acrylfarben auf. Das hier, das, was hier hängt in Würth, das ist vorherrschend violett. Und dieses Kissen mit der Watte drunter, unter dieser Leinwand, das saugt das alles noch so richtig mit auf. Also diese Farbschichten überlagern sich und scheinen so ein bisschen durch. Ja, und das Ergebnis ist irgendwie kein Bild im klassischen Sinne, es ist wie ein Körper. Also so rund 30 cm dick, so weit ragt's dann auch von der Wand weg quasi.
Ja, finde ich auch ganz toll. Ja, und dann haben wir daneben so ein wirklich sehr dunkles Bild und das ist noch monumentaler als das von Graupner. Wir sehen zwei weiße Figuren auf schwarzem Grund. Die eine ist auf dem Kopf und die andere liegt so ein bisschen quer in der Mitte der linken Bildhälfte. Das Bild stammt von Georg Baselitz, der ja vor kurzem mit 88 Jahren verstorben ist. Baselitz war einer der wichtigsten deutschen Maler seiner Generation und er war quasi der Star der Nachkriegskunst.
Wenn wir hier länger hingucken, das muss man eigentlich bei Baselitz auch, um seine Werke zu verstehen, dann kann man echt total viel entdecken. Also sein Markenzeichen ist ja, dass alles auf den Kopf gestellt ist, seine Figuren. Und das Werk, das wir jetzt hier vor uns haben, das heißt Andalusische Gitarre, ist von 2021 und hat wirklich diese unglaublichen Ausmaße von 3 auf über 4 Meter. Also es ist Wahnsinn, wenn man davor steht. Und so dunkel ist es ja auch.
Ja, und er beschäftigt sich ja hier mit seiner eigenen Vergänglichkeit, aber auch derjenigen seiner Frau, weil bei den beiden Figuren handelt es sich nämlich um seine Frau. Wenn wir jetzt genauer hinsehen, entdecken wir, dass die rechte Figur deutlicher zu erkennen ist, also mehr Farbe hat als die linke. Baselitz hat auf einer anderen Leinwand die Figur gemalt und dann die Leinwand umgedreht und sie quasi so ein bisschen salopp gesagt auf die erste Leinwand geklatscht. Und damit könnte man dann theoretisch so weitermachen, bis keine Farbe mehr übrig ist. Aber er stellt sich die Frage, was bleibt? Also was bleibt von uns übrig?
Ja, toll. Wenn man das erstmal weiß, finde ich die Arbeit wirklich total tiefgründig. Also im wahrsten Sinne des Wortes kann man das ja auf seine Frau übertragen, die er darstellt. Oder auf ihn auch. Oder auf uns alle eigentlich. Ne? Also ab einem bestimmten Alter werden wir quasi weniger, ne?
Ja, voll interessant. Oh, und ich sehe gerade 3 Bilder von Gerhard Richter.
Aha, noch ein Star der Nachkriegsphase. Genau. Ein deutscher Malerstar, ja.
Was wir hier sehen, das ist ein Bild mit einem Haus und das ist ganz typisch mit diesem Sfumato gemalt. Also er malt ein Motiv total realistisch. Es sieht schon fast aus wie ein Foto. Und dann verwischt er es aber absichtlich, also noch bevor die Farbe getrocknet ist. Ja, und nebenan sehe ich ein graues Bild, das finde ich auch ganz cool, weil hier hat er mit seinen Fingern die Farbe verstrichen. Also ich glaube, das muss unglaublich viel Spaß gemacht haben.
Ja, das weckt total Kindheitserinnerungen direkt, ne?
Mhm.
Und jetzt stehen wir hier um die Ecke in einem neuen Abschnitt. Vor einem Bild, das auch für die Sammlung Würth relativ neu ist. Und zwar vor Louis Corinth. Ein liegender weiblicher Akt von 1915. Also wir befinden uns jetzt hier in der Koje, die fragt, ist der männliche Blick ein anderer als der Blick einer Frau? Und der Akt von Louis Corinth ist so ein quer über das Bild liegende Frau, aber die Beine sind abgeschnitten am rechten Bildrand. Also Corinth hat das sehr fleischlich gemalt. Ne?
Mhm.
Ist wirklich richtig virtuos, es strahlt so, ist so präsent auch irgendwie. Ne?
Voll.
Ja, und natürlich voll das klassische Thema, ein liegender Frauenakt, gibt es seit Jahrhunderten.
Ja, und Corinth bedient sich dem auch. Also das Bild ist wahnsinnig erotisch, sinnlich, gefällig. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, stimmt da was nicht? Also diese Augen, die irritieren mich extrem. Was meinst du, Britta?
Ja, das stimmt. Die schläft nicht, ne? Also ihre Augen sind nicht geschlossen. Sie hat die Augen offen und die sind auch noch leicht gerötet. Das irritiert wirklich irgendwie.
Mhm.
Normalerweise wird der liegende Akt von den männlichen Malern eigentlich schon traditionell gerne mit geschlossenen Augen gemalt, damit der Betrachter das dann halt auch in Ruhe genießen kann, ohne dass er den Blick erwidern muss. Aber hier ist es ein bisschen anders.
Ja, wobei sie schaut uns ja auch nicht direkt an, aber sie ist präsent. Also man kommt nicht unbeobachtet davon. Das finde ich spannend.
Ja.
Und die roten Augen, die stehen im Zusammenhang mit der Geschichte, die hier abgebildet wird. Es ist nämlich nicht einfach ein Aktbild, sondern Corinth malt die Frau Potiphas, die Josef verführen will. Also das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Frau von Potiphar begehrt den Sklaven ihres Mannes, aber der Sklave weist sie zurück. Und dann beschuldigt sie den Unschuldigen der Vergewaltigung. Ja, und dann wird der Sklave bestraft, sie aber nicht.
Was für eine Geschichte auch, ne? Unglaublich.
Mhm.
Kannte ich vorher so gar nicht. Ja, und wenn wir uns jetzt umdrehen, aber immer noch hier stehen bleiben und dann haben wir Korinth im Rücken und dann steht da gegenüber im Raum, also liegt, muss man eigentlich sagen, eine Bronze. Und zwar von Hans Josefsson. Auch ein liegender Akt, ohne Titel, von 1971 übrigens. Und diese Frau ist überlebensgroß und die liegt eigentlich so ganz entspannt, möchte ich sagen, hier im Raum. Also auch wieder ein weiblicher Akt, aber irgendwie ganz anders, ne?
Ja, da ist so keine Erotik und keine Einladung vorhanden. Also sie stützt den Kopf auf ihre rechte Hand und scheint einfach in den Raum zu blicken. Die Frau braucht wie keinen Betrachter, also sie existiert einfach, sie ist einfach da.
Ja, genau. Und sie dient nicht so sehr dem männlichen Blick, sondern genau, sie ist einfach da, wie du gesagt hast. Ja, zwei liegende Frauen, 5 Meter auseinander, sage ich mal schätzungsweise, aber sind liegen ein paar Welten dazwischen, ne?
Ja, krass. Ja, und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir mit der Co-Kuratorin und der stellvertretenden Direktorin der Sammlung Würth, Dr. Beate Elsen-Schwedler, sprechen dürfen, nachdem sie uns eine Führung durch die Ausstellung gegeben hat.
Ganz, ganz toll, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sprechen heute in der Sammlung Würth, wir sind im Museum Würth 2, mit der Frau Dr. Beate Elsen-Schwedler.
Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kunst und Knackig.
Genau, wir sind gerade durch die Ausstellung Fokus gelaufen und haben uns die unglaublich tollen, unterschiedlichsten Kunstwerke angeschaut, haben eine ganz tolle Führung bekommen von Ihnen, Frau Elsen, und sitzen jetzt nochmal zusammen, um eben ein bisschen das Revue passieren zu lassen, um uns nochmal drüber zu unterhalten und vielleicht anhand von ein paar Fragen nochmal ein bisschen dedizierter durchzulaufen.
Ja, mich würde es ja Wunder nehmen, Sie haben ja die Ausstellung jetzt schon zigmal gesehen. Gibt es ein Werk, wo Sie immer und immer wieder stehen bleiben? Also haben Sie ein Lieblingswerk oder gibt es ja einfach eine Faszination für ein bestimmtes Werk?
Also es gibt nicht das eine Stück, von dem ich jetzt sagen würde, das ist mein absolutes Lieblingswerk. Das hängt ein bisschen auch von der Tagesverfassung vielleicht ab.
Guter Punkt.
Aber ich bin immer wieder fasziniert von bestimmten Formaten beispielsweise. Wir haben vorhin vor einem großen Bild von Georg Baselitz gestanden, was eigentlich sehr duster ist, mit einem schwarzen, also über 4 Meter breit, schwarzer Bildgrund und einfach 2 weiße Figuren drauf. Aber wie sehr mich dieses Bild berührt.
Ja, Sie haben es ja auch wirklich sehr schön erklärt. Das haben wir jetzt beim gemeinsamen Durchgang, haben wir das gar nicht so wahrgenommen.
Genau, ich war allzu schnell bereit, Baselitz ein bisschen links liegen zu lassen und fand jetzt auch Ihre Erklärung nochmal so erhellend, sowohl was die Machart betrifft, denn ich finde immer den Arbeitsprozess total spannend. Und ich wusste nicht, dass diese Abklatschtechnik dahinter steckt. Und auch überhaupt so seine Geschichte und sein Werdegang, ja, hat mich sehr erhellt nochmal und lässt mich Baselitz in milderem Licht für mich wieder betrachten. Das fand ich schön.
Wenn Sie jetzt nicht Co-Kuratorin wären und Sie einfach als normale Besucherin durch die Ausstellung gingen, was würde Ihnen als erstes ins Auge springen? Also wäre das wieder dieser Baselitz oder vielleicht ein Konzept hinter der Ausstellung?
Ich würde mich vielleicht von diesen Fragen leiten lassen. Wir haben ja in jedem Raum so Wandtexte, übrigens in 2 verschiedenen Versionen, also sprachlich in 2 verschiedenen Versionen, in unserer üblichen Museumssprache möchte ich es mal nennen und dann noch eine Fassung in einfacher Sprache. Und das ist jeweils versehen mit einer Frage an den Raum. Das sind die Fragen, die wir als Kuratoren uns gestellt haben. Ich glaube, das würde mich, wenn ich es entdecke, neugierig machen. Worum geht's denn jetzt möglicherweise hier in diesem Raum? Es gibt keine vorgeschriebene Laufrichtung. Also man macht nichts falsch, wenn man jetzt irgendwie sich für einen anderen Weg entscheidet. Und es gibt sehr viele schöne Blickachsen in dieser Ausstellung. Ich glaube, ich würde versuchen, das so auf mich zukommen zu lassen, wohin der Blick mich zieht.
Also das mit der einfachen Sprache, das finden wir beide auch wirklich sehr schön. Ich finde, das braucht's dringend.
Ja. Ja, genau, hat uns direkt überzeugt und wir haben ja auch aus anderen Beispielen schon mal gelernt, wie schön es ist, auch eine, obwohl wir der anderen Sprache auch mächtig sind und die verstehen als KunsthistorikerInnen sowieso, es ist total angenehm, manchmal in einfacher Sprache eine erste Annäherung an ein Kunstwerk zu haben, um dann darauf auf so einem Basisverständnis wiederum aufzubauen und noch mehr zu verstehen. Also ja, ganz toll, dass das Museum Würth auch jetzt auf einfache Sprache geht. Fanden wir auch schön. Auch die Fragen, die Sie eingeteilt haben, waren sehr erhellend, finde ich. Weil es schön ist, nicht einfach nur, Sie haben es schon, glaube ich, auch erklärt, eine Aussage vorgesetzt zu bekommen, sondern man kann die Frage wunderbar als Inspiration in diese einzelnen Bereiche nehmen und mit dieser Frage im Kopf schaut man wahrscheinlich schon auf das ein oder andere Werk auch nochmal ein bisschen unterschiedlicher. Schön fand ich es auch bei der Abteilung, wo es um den Male Gaze und den Female Gaze geht. Also Sie fragen ja, ob man unterschiedlich schauen kann als Mann und Frau oder ob der Blick einfach unterschiedlich ist. Würde man ja heutzutage sagen, na klar, logischerweise ist der Male Gaze ein ganz anderer. Und mit dem Beispiel von dem liegenden Akt von Louis Corinth konnte man das ja auch wunderbar sehen. Das ist herrlich gegenübergestellt einer Skulptur, einer riesengroßen Skulptur von Josephson. Und da haben sie auch darauf hingewiesen, wie unterschiedlich diese beiden nackten liegenden Frauen auch wahrgenommen werden können.
Also wenn wir jetzt sowieso brainstormen sind, habe ich gerade gedacht, könnte man vielleicht auch die Cecily Brown nochmal als Beispiel nehmen mit dieser Paradiesszene, weil das Bild auf der einen Seite auf den ersten Blick ja so offen ist. Also dass man es erstmal so als Abstraktion wahrnimmt und dann die Möglichkeit hat, alles Mögliche zu entdecken.
Ja, das ist einfach wirklich, je länger, also ich drauf geschaut habe, desto mehr habe ich entdeckt. Und jetzt den Apfel, ich habe ihn, glaube ich, auch gestern nicht gesehen. Also es war jetzt wirklich erst, als wir mit ihnen durchgegangen sind. Dann plötzlich kam hier ein Tier, dort was. Und dann, zuerst habe ich eigentlich nur den Kopf der Eva gesehen und plötzlich dann den ganzen Körper. Ja, das ist richtig. Also man muss eben die Details sehen und sich Zeit nehmen.
Also diese Idee, dass man mit einem ganz kurzen Blick oft eine Schublade öffnet, ein Bild da reinpackt und die Schublade vielleicht auch wieder schließt. Also bei Cecily Brown könnte man denken, ja gut, ist schon ein bisschen arg, viel abstrakte Linien und Flecht da drauf rum. Ich habe jetzt gar nicht so viel Muße oder Zeit. Wir sind davor stehen geblieben und sie haben ganz viel erklärt und uns Sachen gezeigt. Und dann haben wir noch länger geguckt, genau, und irgendwelche Tiere, also ein Pferd. Was war das um den Eichhörnchen, Biber? Es konnte alles Mögliche an putzigem Tierchen gewesen sein. Ja, Adam und Eva haben wir gestern in Gänze auch nicht gesehen. Also ein Appell an dieser Stelle, sich wirklich Zeit zu nehmen und zu schauen, länger zu schauen auf einem Bild, sich einzulassen.
Das ist diese Ausstellung sowieso. Also ich denke, das ist ein, ohne da zu sehr dozieren zu wollen, aber das ist wirklich so ein Vorführen, dass Kunst einfach Zeit beansprucht. Immer auch das Recht dazu hat, dass man ihr Zeit einräumt, weil sonst so viel verloren geht an Dingen, die interessant sind. Und es sind sehr viele Werke dabei, denen man sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise annähern kann. Also bei Cecily Brown zum Beispiel, es ist kein besonders großes Format, es sind sicher sehr viele Werke, die da hängen, die einem sehr viel mehr ins Auge springen, weil sie vielleicht leuchtender sind oder einfach ein anderes Format haben oder irgendwas, was man sofort erkennt als Kernmotiv. Und bei ihr ist es so, dass es sehr elegante Farbigkeit hat, aber sehr abstrakt daherkommt. Und wenn man dann eben näher sieht und vielleicht auch guckt, wie heißt das Bild, und dann liest man Study After Paradise, denkt man, Moment mal, Paradies, da war doch was. Und dann bietet sie einem eigentlich unglaublich viel an, so dass man selber im Kopf ergänzen kann und man auch so ein bisschen kramen kann, an was erinnere ich mich denn da. Das finde ich eigentlich sehr schön. Wir haben ja auch eine Sammlung mit alten Meistern und da ist es ja oft so, dass da nach einem ganz bestimmten Prinzip Szenen gestaltet wurden, also wie eine Kreuzigung eben auszusehen hatte, wer steht links, wer steht rechts und so weiter und so fort.
Und
der Bedeutungsmaßstab und. Das ist ja nur vordergründig so, dass man sofort versteht, worum es da geht. Also weil es eben sehr festgelegt war. Und hier scheint auf den ersten Blick alles ganz offen zu sein. Aber man kann eben ganz viel so zutage fördern, was man vielleicht doch auch so ganz tief abgelegt hatte. Und gerade sowas wie die Paradiesszene, Gott erschafft die Welt, das hat ja jeder schon mal gehört. Und Adam und Eva und Eva und der Apfel. Dann vielleicht sogar die Konsequenzen daraus. Wir leben alle nicht mehr im Paradies. Also man kann da so richtig
Ja, aber schön, wenn man auch so sinken kann ins Bild.
Ja.
Und ich finde die Herangehensweise quasi erstmal auch ohne irgendetwas zu lesen, auch ohne den Titel zu lesen, einfach sich auf ein Bild einzulassen, dann ist man auf jeden Fall offener dabei, Sachen zu suchen Und dann haben Sie ja auch erst gesagt, dass der Titel eben mit dem Paradies zu tun hat. Und dann fängt man ja nochmal an, in eine ganz andere Richtung zu denken und ist dann aber erstmal eingeschränkter im Suchen, aber entdeckt auch nochmal wieder viel mehr auf dieser breiten Basis. Also es ist eigentlich eine wunderbare Herangehensweise, erstmal ganz offen drauf zuzugehen und dann vielleicht mit dem Titel nochmal genauer zu suchen. Und insgesamt hat man ja, finde ich, ganz oft sowieso mehr davon, wenn man einige wenige Bilder sich ganz genauer anschaut, als wirklich alle sehen zu wollen, obwohl das ja ganz oft der Anspruch ist auch. Aber bei einigen Bildern einfach sehr viel länger stehen zu bleiben, ist immer erhellender, glaube ich. Also kleiner Appell nochmal. Nehmt euch Zeit, guckt euch vieles genauer an.
Was Sie jetzt auch vorher vom Format erwähnt haben, es fällt mir das Bild von Richter wieder ein. Ja. Wir hatten ja also so ein graues Bild und wir sehen eben seine Fingerspuren darauf. Und wir hatten uns das beide viel größer vorgestellt, wenn man seine anderen Bilder halt kennt. Und ich fand das extrem, also mich hat es so fixiert, weil ich dann selber mit meinem Finger auch drin herumfahren wollte.
Ja, das ist ein tolles Beispiel eigentlich für, also wir haben ja da verschiedene Werke von Richter hängen, die, ich will jetzt nicht sagen die ganze Palette, aber doch einiges von seiner technischen Palette vorführt, die er im Laufe seines Malerlebens so ausprobiert hat oder immer mal wieder aufgegriffen hat. Und für ihn ist es ja immer ein Thema, was Malerei bedeutet, was Malerei kann, was Malerei vielleicht noch alles kann und was Malerei vielleicht von anderen Techniken auch unterscheidet. Und bei einem Maler wie Gerhard Richter, von dem wir ja alle wissen, was er beherrscht und drauf hat, dann so eine Fingermalerei zu sehen, das ist ja auch was sehr Berührendes. Und Fingermalerei ist ja wahrscheinlich somit das Erste, was man selbst ausprobiert, wenn man als Kind anfängt zu malen.
Sie hat mir erzählt, ja, eine Geschichte, dass er das in der Suppe hatte.
Auf dem Teller irgendwie braune Soße mit dem Finger in der Soße rummalt. Aber das ist wahrscheinlich was jeder selbst auch schon mal ausprobiert hat oder im Sand malen, was auch immer. Also es hat ja auch was extrem Sinnliches und feiert eigentlich die Malerei. Und das ist etwas, was man vielleicht auch selbst, wie gesagt, also wo man sich vielleicht auch an eigene Erfahrungen mit Malerei erinnern kann. Das muss dann gar nicht so hoch aufgehängt sein. Wenn man vor einem großen Meisterwerk steht, dann ist man natürlich ergriffen, ob der großen Könner schafft. Aber es macht natürlich auch zugleich eine Riesendistanz, weil man genau weiß, Gott, das ist ja großartig, aber das hat mit mir selbst wenig zu tun. Und so dieses graue Bild mit der Fingermalerei bringt einen vielleicht zurück an eigene Momente, in denen man auch gemalt hat, ohne sich über sowas überhaupt Gedanken zu machen. Und auch nochmal zu reflektieren, wie schön Malerei an sich überhaupt ist.
Ne? Absolut,
als Vorgang.
Und es ist auch schön, dass Richter sich selber dann quasi nochmal wie gar nicht so ernst nimmt, indem er selber einfach, nachdem er ja schon sowieso seit Jahrzehnten so bekannt ist, mit dem Finger mit grauer Farbe malt, auf so einem kleinen Format. Ne? Mhm. Ja. Ja, insgesamt ist uns aufgefallen beim Laufen durch die Ausstellung Fokus, dass wir haben uns vorher den Katalog angeschaut und haben auch auf der Webseite uns erkundigt. Wie wichtig es aber ist uns aufgefallen, als wir in der Ausstellung standen, wirklich vom Original zu stehen. Also wir haben bei mehreren Werken ganz eindeutig festgestellt, dass unsere Wahrnehmung, wenn man es auf dem Computerbildschirm sieht oder auf Papier in einem Katalog sieht, einfach eine ganz andere ist. Man packt seine eigenen Erfahrungen und Vorstellungen mit dazu und hat dann so ein festes Bild. Und in der Ausstellung vor dem Original haben wir gesehen, boah, es ist entweder viel größer oder viel kleiner oder viel plastischer oder die Farben machen im Raum, im Zusammenspiel mit den anderen Sachen nochmal was ganz anderes. Das erlebe ich sehr oft irgendwie. Und diesmal fand ich es ganz besonders auffällig, dass es so viele Werke gab, bei denen das war.
Ohnehin ist es so, es geht auch uns immer so, wenn wir Ausstellungen machen oder Werke aussuchen, selbst bei Bildern, die wir schon, also wenn wir jetzt in der Malerei sind, die wir schon x-mal gesehen haben oder vielleicht auch gezeigt haben, dass es immer wieder verblüffend und ergreifend ist, wie schön bestimmte Farben sein können oder wie sehr einen bestimmte Farben berühren können oder dass man manchmal Farben entdecken kann auf Bildern, die man einfach noch nicht gesehen hat.
Mhm. Auch durch die Paarung, die dann entsteht. Ne? Mhm. Also können Sie ein Beispiel nennen, bei welchen Bildern Ihnen das so gegangen ist, wo Sie gesagt haben, ach guck mal, die hängen jetzt auf einmal nebeneinander, was macht das?
Ja, wir haben ja ein Thema, in dem es um Figur und Geometrie geht. Das ist ja so ein kleiner Parcours, den wir machen. Das geht bei Gormley schon los, der so als vitruvianischer Mensch auf der Erde liegt. Und dann geht man einen Raum weiter. Und dann haben wir quasi nur als Abbildung den vitruvianischen Menschen von Leonardo. Und dann guckt man in die Spiegel von Daniel Buren und kann selbst ausprobieren, wie das ist. Kommt dann zu so einer ganzen Strecke von Geometrien, möchte ich es mal nennen. Da haben wir Josef Albers hängen. Und gleich daneben hängt ein frühes Bild von Norbert Thaddäus, so eine Schwangere, die völlig ermattet da sitzt. Und man denkt natürlich, die sitzt auf dem Sofa und tatsächlich sitzt sie im Grunde genommen in so einer Albers-Szenerie. Mhm. Und das ist natürlich großartig, also sowas dann auch festzustellen. Und das ist jetzt nicht nur so ein geschmäcklerisches, naja, die Farben passen irgendwie, jetzt hängen wir es mal nebeneinander, sondern es hat wirklich miteinander zu tun. Mhm. Ein bisschen weiter weg hängt Emil Knöbel und es ist die gleiche Zeit und also die gleiche Generation, möchte ich mal sagen, von Künstlern. Und dann guckt man auch anders auf Picasso, der daneben hängt. Wir haben ja das große Glück, dass wir sehr häufig so aus dem Vollen schöpfen können, dadurch, dass wir so eine große Sammlung haben und uns dann eben auch erlauben können, ich will jetzt nicht sagen, gegen einen Kanon zu hängen, aber vielleicht auch mal so eine Art Kanon Sehgewohnheiten quer zu lesen.
Ja.
Und das macht natürlich große Freude und wir hoffen natürlich, dass es auch unseren Besucherinnen und Besuchern Spaß macht zu sein. Oh, so habe ich mir das noch nicht angeguckt. Mhm. Und wir erleben es ja beim Kuratieren, also die Maria Wirth, die Ausstellung ja auch kuratiert hat, ist 35, ich bin 65. Das ist natürlich auch eine Frage, wie guckt wer auf was? Mhm. Wie zeitgenössisch ist was für mich? Wie zeitgenössisch ist was vielleicht für eine Kollegin, die 30 ist oder so? Also das ist so spannend zu sehen, auch für so bestimmte Déjà-vus vielleicht wieder.
Mhm. Das sind 20.000 Werke, haben Sie, das ist unglaublich.
21 sind es mittlerweile.
Wahnsinn. Ja, wie konzipiert man denn so eine Ausstellung bei so vielen Werken? Also gibt es da bestimmte Auswahlkriterien, die Sie dann zusammen mit Maria festgelegt haben?
Wir haben uns schon natürlich bestimmte Themen überlegt, aber der Ausgangspunkt war im Grunde der, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Auswahl von für uns spannender Neuerwerbung zeigen. Aber eben nicht so im luftleeren Raum, zeige, was du hast, sondern wir wollen die natürlich in Beziehung setzen zur Sammlung und sehen, was passiert, wenn die Werke aufeinandertreffen, eben mit Werken, die wir schon immer in der Sammlung hatten. Ob wir dann auch einen neuen Blick kriegen auf das, von dem wir glaubten, das kennen wir gut, oder ob dann irgendwie was anderes passiert. Und eigentlich rund um diese jeweils neuen Werke haben wir uns diese Fragen überlegt oder diese Kontexte, die sich manchmal auch ergeben haben, erst dadurch, dass wir dann diese Werke zusammen hatten.
Mhm. Also da gab es dann auch Überraschungsmomente.
Es gab für uns selber auch Überraschungsmomente oder Situationen, in denen man dann in eine andere Richtung abbiegt.
Mhm. Ja, ist wirklich total spannend, dieser Ansatz, weil einfach nochmal ein anderes Herangehen an die bisherige Sammlung so ist und man wirklich quasi alte Werke nochmal neu entdeckt im Zusammenhang mit den Neuerwerbungen, ganz unabhängig davon, in welchem Jahr sie jeweils entstanden sind. Mhm. Also es heißt ja immer so ein bisschen hochtrabend Dialog der Kunstwerke und dann wird das ja oft eben auch als zu elitärer Kunstjargon empfunden, weil man immer denkt, na mein Gott, die Bilder unterhalten sich ja nicht. Aber wenn man es ein bisschen abstrakter sieht, dann macht eben die Nachbarschaft was aus, ne, wenn die nebeneinander hängen und
absolut
spielen Farben oder Motive einfach eine Rolle. Wenn man ein ähnliches Motiv, aber in unterschiedlicher Ausführung nebeneinander sieht, ist das einfach nochmal potenziert die Erweiterung der Vorstellung oder was man sich zu den Werken insgesamt noch überlegen kann und denken kann, ja. Und dann unterhalten sie sich quasi eben doch und sind doch irgendwie in einem Dialog, ne?
Ja. Und es ist ja auch so, dass viele Künstlerinnen und Künstler, ich meine, die gehen ja alle mit offenen Augen durch die Welt und gucken sich auch Kunst an. Und selbst wenn sie sich jetzt gar nicht an einer Position abarbeiten oder so, aber dann haben sie das ja trotzdem irgendwie gesehen und verinnerlicht. Und es muss ja auch gar nicht so sein, dass man irgendwas vielleicht feiert und denkt, das mache ich auch. Es kann ja auch genau das Gegenteil sein. Das, um Gottes Willen, also das ist jetzt genau das, was es nicht sein soll. Das will ja Kunstgeschichte eigentlich. Also was hat das alles miteinander zu tun? Und also ich habe immer den Eindruck, wenn man sehr in der Gegenwart ist, dann ist es natürlich klar, dass man viele jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Trends, aber dass man natürlich vor allen Dingen sieht, was sich sehr unterscheidet oder was vermeintlich gar nichts miteinander zu tun hat. Wenn man aber ein paar hundert Jahre zurückgeht und man denkt jetzt, was weiß ich, Italien 15. Jahrhundert, dann kann das dann auch irgendwie ein Schüler von sonst was sein, den man vielleicht namentlich gar nicht kennt, aber man hat dann keine Mühe, das irgendwie zuzuordnen und denkt auf einmal, ja, so weit ist das alles nicht auseinander. Und ich denke mir, das wird später wahrscheinlich auch mal so sein. Wenn in 200 Jahren jemand sich jetzt die Gegenwart anguckt, dann wird der gleich sagen können, naja, erste Hälfte 21. Jahrhundert, ja, ist doch klar.
Ja, ja. Der Name Fokus, der für diese Ausstellung jetzt gewählt wurde, wem ist der eingefallen oder?
Aber da haben wir eigentlich im Team überlegt. Also wir hatten verschiedene Vorschläge. Und Fokus war eigentlich ein Wunsch sogar von Kolleginnen, die sagten, diese langen Titel immer, das kann sich kein Mensch merken. Wir wollen was Prägnantes.
Ja.
Und im Fokus sollte eigentlich drin sein, dass man ruhig mal scharf stellen kann, dass man mal bestimmte Sachen ausblendet, dass man sich mal konzentriert auf etwas, eben auch diese Zeit, die wir gerade schon angesprochen haben. Das war wirklich mal, dass man sich eben nicht mehr ablenken lässt, sondern fokussiert auf etwas ganz Bestimmtes ist. Mhm. Darum geht's da.
Ah ja, sind auch schöne Assoziationen mit dem Wort Fokus. Das prangt ja übrigens sehr schön, das Wort Fokus vorne auf der wunderschönen Architektur von David Chipperfield. Man kann es weithin sehen. Das sieht auch toll aus, passt wunderbar zusammen. Also wenn man durch den
Zug. Das hat sich Maria ausgedacht.
Aber es sieht toll aus.
Mit gutem Auge. Ja, ja.
Gar nicht gut wirken. Ja. Also man läuft durch den Skulpturengang, durchs Grün, kommt ans Museum näher dran, sieht eben hinter diesen drei tanzenden Säulen von Tony Craig, leuchtet das Wort Fokus oben auf dem Bau. Das alleine ist schon eine herrliche Begrüßung für uns als Besuchende.
Na, für sie ist natürlich gelb auch die.
Ja, und es ist gelb,
genau. Aber es hat trotz allem so eine Leichtigkeit auch. Ja, darum ging es auch.
Ja.
Was ist Ihr neues Dazukauf?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählen darf.
Oh, also jetzt das war das Neueste.
Also jetzt innerhalb dieser Ausstellung, der Tony Craig ist recht neu.
Der in der Belle Etage steht sozusagen.
Im Belvedere, ja, diese Türme, ja, diese wunderbaren Türme.
Ja.
Dann haben wir den Kurt Schwitters.
Ah ja, stimmt, das hatten Sie.
Der
Kirchner ist auch relativ neu.
Kirchner ist ein tolles Bild mit diesen beiden Sträußen. Da haben wir einen ganzen Raum zur Stillleben gemacht dann deswegen. Der Korinth ist eine neue Arbeit. Der Baselitz ist recht neu in der Sammlung.
Ja, es ist unglaublich, dass Reinhold Wirth einfach bisher schon so viel Kunst gesammelt hat und das nach wie vor einfach weiter angekauft wird. Sucht er selber noch aus und sagt dann auch, hier, das finde ich toll, lass mal.
Ja.
Noch
absolut.
Zunehmen und so.
Absolut.
91 Jahre ist er jetzt.
Ja.
Und hat noch so viel Energie, sich mit Kunst zu beschäftigen und entdeckt immer was Neues und nimmt das in die Sammlung auf. Also ein Schatz, ein Konvolut. Ganz toll.
Ja, ich glaube, dass er das nach wie vor auch als große Bereicherung empfindet.
Mhm. Sind Sie da auch involviert, wenn er da Kunst aussucht?
Ja, schon. Also gelegentlich, ja.
Mhm. Ja, und jetzt die letzte Frage noch. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Ausstellung besuchen, mit welcher Frage oder mit welchem Gedanken sollten sie jetzt idealerweise durch die Räume gehen?
Wahrscheinlich, was kann alles Kunst sein heute?
Das ist ja also dein Motto-Britta.
Ja, genau. Mein Kunstblog heißt Was kann Kunst? weil ich auch immer finde, dass Kunst unglaublich viel kann. Ja.
Das ist ja diese Eingangsfrage in dem ersten Raum. Was ist die Macht der Bilder?
Ja, ist auch eine sehr schöne Frage.
Super. Das ist ein schöner Abschluss.
Wunderbar. Also die Ausstellung Fokus dauert noch bis, sagen Sie es nochmal eben schnell.
Dauert noch bis 2028.
Ja.
Wir haben eine sehr lange Laufzeit diesmal, weil wir parallel dazu eine Eröffnung in Schwäbisch Hall noch haben. Und wir sind an 7 Tagen der Woche geöffnet.
Es ist übrigens immer kostenlos.
Und der Eintritt ist frei.
Wirklich.
Also Sie müssen sich noch nicht mal die Öffnungszeiten merken. Mhm. Wir sind immer für Sie da.
Immer da und immer kostenlos. Das ist ein wunderbarer Service für alle Besuchenden. Mhm. Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, toll, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Hat uns viel Spaß gemacht.
Britta, das war einfach toll. Mega inspirierend.
Ja, voll.
Ja, aber jetzt, wo wir zu zweit sind, muss ich zugeben, ich bin recht müde. So viel Kunst, also unglaublich. Ich glaube, ich brauche gleich einen Kaffee und vielleicht auch einen Kuchen in der Cafeteria nebenan. Ja, den Museumsshop kann ich schon auch nicht auslassen. Oder was meinst du, kann ich dich überreden?
Auf jeden Fall, unbedingt. Ich bin sofort dabei. Also ich muss sagen, das war wirklich total schön, so belebend. Also wenn drei Kunstbegeisterte durch ein Museum gehen und sich gegenseitig anstecken, oh. Also wir haben wirklich viel gelernt, wir haben viel entdeckt, wir konnten viel diskutieren und sprechen, toll. Also wir verlinken euch natürlich alle Werke, die wir hier besprochen haben. Wir verlinken euch die Sammlung Wirt und das könnt ihr alles wie immer in den Shownotes finden. So könnt ihr uns nämlich quasi direkt durchs Museum folgen. Und gleichzeitig will ich hier aber auch nochmal eine Lanze für die Museen und das Gefühl, vor einem Original zu stehen, brechen. Also manche Kunstwerke wirken nicht richtig, weil man die nur im Katalog abgebildet sieht oder auf einem Display vom Handy oder PC. Der Graupner zum Beispiel, der ist echt ein gutes Beispiel dafür. Da kann man gar nicht erkennen, wie das, dass das so ein Kissenbild ist, ne?
Ja, absolut. Oder das graue Bild von Richter. Da dachten wir ja beide, dass es viel, viel größer ist. Es ist ja was anderes, wenn man Teil des Werkes wird, also indem man sich beispielsweise in einem Kunstwerk spiegelt.
Und es gibt noch so viele tolle weibliche Positionen auch hier. Also wir haben ein Bild von Maria Lasnik gesehen, Xenia Hausner hängt hier, die fand ich ja, finde ich ja eh so toll, ne? Skulpturen von Barbara Hepworth oder diese Säule von Eva Rothschild, einfach wow. Und dann gibt es ja noch Bilder von Norbert Thaddeus, Roy Lichtenstein, Robert Longo, Markus Lüpertz, Anthony Gormley, oh, der hat mir auch total gut gefallen, ja. Und es sind noch so viele Sachen mehr hier ausgestellt. Also wir könnten mindestens noch eine Stunde weiterreden oder fünf, wie du vorhin gesagt hast.
Machen wirklich. Wir aber nicht.
Und wir wollen auch noch in das andere Museum, das hier um die Ecke ist, ja.
Ja,
aber zuerst brauche ich zwei Museen.
Ja, zuerst brauche ich einen Kaffee und dann gehen wir ins zweite Museum. Und zwar befindet sich dort eine Ausstellung über Gertrude Räum.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir gerade so viel Kunst in uns aufgesaugt. Wir brauchen jetzt mal eine Pause. Und das ist jetzt auch das Ende unserer Folge. Wir haben wirklich viel erlebt und wir möchten uns ganz herzlich bei der Sammlung Wirt bedanken für die Einladung.
Ja, die Sammlung ist ja wirklich groß, eben so groß, dass wir gar nicht alles anschauen konnten. Wir möchten unbedingt die neu eröffnete Kunsthalle im Herbst besuchen und natürlich auch das mit den alten Meistern verbinden, die sich dann gleich um die Ecke befinden. Das ist dann wieder mehr mein Gebiet.
Ja, genau, stimmt. Das müssen wir unbedingt mal angucken. Das ist ein Schwäbisch Hall. Und dann gibt es zeitgleich eine Ausstellung über Anselm Kiefer. Also wir sind sehr gespannt und freuen uns voll darauf.
Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Also das hilft unserem Podcast wirklich gefunden zu werden.
Ja, genau. Bitte, bitte. Vielen Dank schon mal dafür.
Also tschüss zusammen.
Tschüss. Kunst und knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.